Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast, von unserem Remix. Von unserem Podcast Remix. Heute mit einem wunderbaren Gast zu meiner rechten Seite.
Hallo, Heiko.
Das ist der Hallo Heiko. Und zu meiner anderen Seite.
Der Jason.
Der nur Jason. Und ich bin Saphira. Ja, wir fangen gleich an. Hashtag der Woche.
Craxit!
Eigentlich sind wir ein bisschen spät dran, so diese ganze Brexit-Sache ebbt ja so nach diesem Push-Versuch und die ganzen Terrorsachen wieder so ein bisschen ab. Aber das macht gar nichts, wir machen Brexit wieder hip, indem wir über Craxit reden. Also, wir wollen heute, unser Hashtag ist Brexit und unser Thema ist eigentlich, warum glauben?
Also, Craxit.
Brexit,
das war das
Britain-Ding, ne?
Ja, genau.
Brexit.
Also, es gibt zwei Dinge, die mir am Anfang da vielleicht als Impulse interessant vorkommen könnten, wie auch immer. Jedenfalls hat es vor einigen Jahren eine Umfrage gegeben, ich weiß nicht, ich glaube es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, eine Umfrage in der evangelischen Landeskirche zum Kirchenaustritt. Und da ist summa summarum unterm Strich rausgekommen, dass die Menschen in Deutschland gar nicht so wahnsinnig schwerwiegende Kritikpunkte an der Kirche haben. Also die gehen nicht deswegen raus, weil die Kirche doof finden, sondern sie sagen einfach, das ist völlig irrelevant. Ja, das ist einfach nicht wichtig für das Leben. Und ich habe mit einer befreundeten ehemaligen Jugendpastorin aus Düsseldorf, die hat die Jugendkirche hier geleitet,
Becky.
Die Becky, genau. Die hat mir auch was recht Interessantes erzählt, und zwar, dass sie, also ich meine, die kann eben oder konnte da recht frei gestalten in dem, was sie da gemacht hat, und hat dann aber gemerkt, dass das, was Kirche so machen kann, so diese karitativen Geschichten oder kulturellen Geschichten, dass da viele Jugendliche das ganz nett fanden. Wenn es dann aber um den Glauben an sich geht, dann würden die Jugendlichen lieber sagen, gehe ich doch zum Yoga, weil da kann ich meine innere Mitte auffinden.
So. Das hast du nur gesagt, um mich zu ärgern.
Ich weiß.
Boah! Find du erstmal deine innere Mitte. Hm. 2 Stunden Lotus-Sitz für dich. Und ich meine nicht auf dem Lokus.
Der Lokus-Sitz.
Ja.
Sehr schön.
Okay. Oh,
ein schöner Hashtag.
Nein, aber deswegen. Die Sache wäre die, wenn man jetzt einfach mal überlegt, okay, offensichtlich ist für viele Menschen ist das Christentum ist nicht mehr so relevant. Und dann wäre doch die Frage, warum ist es für uns relevant? Was kann man da vielleicht für Ideen formulieren, die vielleicht Erfahrungen oder einfach Gründe, wo man sagen kann, das Christentum ist mir deswegen so wichtig, dass ich mich da gerne auch mit identifiziere.
Ja, nee, stimmt. Ich muss mal gerade drüber nachdenken, dass ich letzte Woche erst ein Gespräch hatte mit einer Freundin. Die hat, glaube ich, den Satz gesagt, wer an keine Hölle glaubt, braucht auch keinen Gott. So.
Das ist ja auch spannend, ja.
Ja, und das war ganz witzig, wo ich dann zurück meinte, so, das kann ich total nachvollziehen, so diese Idee. Ne? Also wenn Gott nur dafür da ist, einen aus der Hölle zu holen, dann... ne?
Und klar, wenn man an die Hölle nicht mehr glaubt, keine Hölle,
ja,
logisch.
Genau.
Macht Sinn.
So, und meinte ich so, aber ich glaube halt, dann hat sie noch irgendwas über Glauben gesagt, sondern ich meinte so, ich glaube, jeder Mensch glaubt irgendwas. Und dann meinte sie so, ja, ich glaube ja auch... an Nächstenliebe und an, Nachhaltigkeit oder was auch immer sie gesagt hat, aber dafür brauche ich ja keinen Gott. Und das fand ich doch recht interessant. So. Dann wollte ich nicht zu sehr dekonstruktiv den Pete Rowlands rauslassen. Und habe es deswegen mal gelassen, genau. habe das nur so kurz an. Aber ich fand das halt ein sehr interessantes Gespräch. So, ne? Weil ich glaube halt eben, Kirche oder Glauben wird halt sehr viel mit Gott verbunden und viele lehnen halt eben auch irgendwie eine gewisse Art von Gott irgendwie auch ab.
Und ich glaube, das haben wir jetzt im Moment durch diese ganzen Terrorgeschichten und Islamischer Staat und irgendwas, wird dann Religion irgendwie einfach komplett in einen Topf geworfen und das ist einfach generell schlecht. Mhm. Weil Religion immer irgendwie Gewalt hervorbringt, dann gibt sich und deswegen lässt man es am besten ganz. So, das habe ich ganz oft gehört in letzter Zeit.
Ja, ist ja auch irgendwie was Wahres dran, ne? Also man findet Extremisten halt eben in jeder Religion, aber man findet die ja auch total viel im säkulären Bereich, ne?
Genau.
Also wenn man jetzt guckt, prozentual der Terrorgeschichten, die in der Welt passieren, wie viel da religiös sind, dann sind das doch erschreckend oder überraschend niedrige Zahlen eigentlich, ja, ne?
Ja, aber verkauft sich ganz gut, ne?
Genau.
Total, auf jeden Fall. Ich meine, da hat man ja auch gleich einfach den Sündenbock dabei, so, ne?
Ja, die mochte man eh nicht, ne? Also jetzt gerade, wenn man über Islam redet, das war ja eh schon irgendwie so, dass keiner das super toll fand und jetzt hat man noch einen Grund.
Ja. Ja, aber Heiko, jetzt erzähl doch mal. An was für Gott glaubst du denn da? Und warum?
Was für ein Gott ist jetzt gar nicht so einfach, ihn kurz zu sagen. Warum ist etwas einfacher?
Dann mach das so.
Danke. Sehr nett von dir. Vielleicht kommen wir ja trotzdem am Ende dann dahin.
Also ich finde, das ist, also für mich macht es total Sinn, zum Christentum zu gehören, finde ich schon merkwürdig. Das passt schon irgendwie nicht. Aber zu glauben, sage ich jetzt mal. Also vor allen Dingen wegen großen Thema Gerechtigkeit, das ist was mich ja ganz stark beschäftigt. Also das finde ich ein großes, wichtiges Thema. Ich finde Barmherzigkeit ein wichtiges Thema und Schönheit. Da habe ich heute Morgen noch mit meiner Frau darüber diskutiert, dass Glaube Sachen hervorbringt, die jetzt nicht unbedingt äußerlich unfassbar schön sein müssen oder so, aber die innerlich eine größere Schönheit haben als viele andere Sachen. Das wären so die drei großen Punkte bei mir.
Okay, lass mal über Gerechtigkeit reden. Ich finde bei Gerechtigkeit einmal so die Begriffsgeschichte, zumindest in der jüdisch-christlichen Tradition, ja recht interessant. Und ich habe mich ein wenig reingefuchst und habe herausgefunden, dass die Idee von Gerechtigkeit eigentlich aus Ägypten kommt. Da gibt es diese Maat. Maat ist da, ich meine, symbolisiert durch eine Feder. Und die Maat ist die göttliche Ordnung, die eben für Gerechtigkeit sorgt. Und später ist dann eben daraus diese Idee geworden, dass Gerechtigkeit eine Kraft ist, die die Handlung von Menschen mit deren Konsequenzen verknüpft. Die Theologen sagen, tun, ergehen,
genau. Ja.
Was sind deine Gedanken dazu?
Also das ist ja, also das war natürlich so und so haben die Leute das ja auch lange gedacht und versucht irgendwie zu leben, aber das funktioniert ja nicht. Also so ist es ja nicht letztendlich. Das war früher schon nicht so, dass die Leute, die immer Gutes getan haben, dass denen auch nur Gutes widerfährt und ist ja bis heute nicht so. Also ich glaube, das ist es nicht. Gerechtigkeit ist ja ein Riesenthema. Ich habe irgendwann mal, ich glaube für eine Predigt, versucht, den Satz als Definition zu prägen, gerecht ist, wenn jeder das bekommt, was er verdient.
Aha.
Oder braucht. Und ich glaube, dass da viel mehr das drin liegt, da kann nicht damit zu tun haben, ob ich jetzt irgendwas Bestimmtes geleistet habe oder nicht. Ich finde, dann ist es nämlich eigentlich gerade nicht mehr gerecht.
Ja.
Sondern es muss eigentlich was geben, was Leuten zusteht, einfach weil sie Menschen sind, an, was weiß ich, Wertschätzung und der Möglichkeit, irgendwie ihr Leben zu gestalten und wegen mir auch Einkommen, da können wir nochmal diskutieren drüber wahrscheinlich, so dass sie halt ihr Leben so gestalten können, dass es ein gutes, ein glückliches, ein erfülltes Leben ist. Und dann geht es gerecht zu. Und das ist auch unterschiedlich dann, was Leute brauchen. Sowohl vielleicht Leute, die nebeneinander wohnen, werden da schon unterschiedliche Maßstäbe haben, was für sie wichtiger ist. Aber dann auch in verschiedenen Ländern und so wird es ganz unterschiedlich sein, was Leute brauchen, damit ihr Leben so gelingt, wie das in dem Kulturkreis halt vorstellbar ist oder wie das für sie persönlich gut ist. Und da ist Gerechtigkeit was, also was relativ Relatives, aber für die einzelnen Leute trotzdem ja absolut.
Das heißt also, Gerechtigkeit ist irgendwo eine Idee. Wenn man aber jetzt festzurren müsste, was ist denn jetzt überhaupt gerecht? Dann, also wahrscheinlich gibt's da eine vernünftige Antwort drauf. Was verdient denn jetzt ein Mensch?
Ja, wenn, ist sie immer nur in einem bestimmten Kontext vernünftig. Hm. Aber nie allgemein. Hm.
Also eigentlich mag ich ja diese Idee mit der Feder sehr, weil ich glaube schon, dass Gerechtigkeit sehr viel mit Wiederherstellung zu tun hat. So, deswegen zum Beispiel finde ich halt eben, also es gibt ja immer einen ganz breiten Diskurs zum Beispiel über Bestrafung, so auch über Gefängnisstrafen und Arreste, den ganzen Schnickschnack und so. Ne? Ich habe das im Studium auch so ein bisschen mich damit beschäftigt und ich finde, dass zum Beispiel, über Bestrafung lässt sich streiten, aber einfach die Idee, jemanden auch durch Konsequenzen eine Möglichkeit zur Veränderung und einer Wiederherstellung der Beziehung und eines gesellschaftsfreundlicheren Lebensstils eigentlich ermöglicht. So.
Die Sache ist aber die, wenn das absolut gesetzt wird, also sprich, diese Idee, die es dann zum Beispiel auch im Alten Testament gibt, aber die da auch sehr stark kritisiert wird, wenn es eben heißt, da passiert irgendetwas Schlimmes und man eben von dem sozusagen den Rückschluss machen kann, da ist was Schlimmes passiert, also musst du was Schlechtes getan haben, weil die Welt ist ja gerecht oder genau. Gott ist gerecht, genau. Ach so. Dann hast du nämlich auch einmal eine Antwort auf das Leid. Das Leid ist nämlich dann eine Bestrafung Gottes, weil Gott ja gerecht ist.
Das meinte ich aber gar nicht.
Ich finde, ich will darauf hinaus, dass die Frage, welche Rolle spielt denn jetzt Gott überhaupt in der Gerechtigkeit? Ja, oder in dem Prozess, dass diese Welt irgendwo ein Stück gerechter wird? Diese Frage ist ja, die wird unterschiedlich beantwortet. Und Religion hat oft eben den Touch dann zu sagen, Gott ist ein strafender Gott, ja, und Strafe in dem Sinn, der fügt dir eben Unheil zu, was jetzt vielleicht auch gar nicht aus deiner Tat entsteht. Ne? Also vielleicht hast du in deinem Leben warst eben faul und hast in der Schule nicht aufgepasst. Kein Wunder, dass du dann eben kein Abitur machen kannst und vielleicht nicht studieren kannst und nicht mehr Geld auf dem Konto hast.
Ja, das hat doch mit Gott nichts zu tun.
Nein, aber die Sache ist die, wenn man jetzt hingeht und sagt, pass auf, und deswegen schickt Gott dir den Krebs in dein Leben, dass du dann krank wirst.
Das ist ja totaler Blödsinn. Also wer so... Also.
Aber das war lange bei vielen Leuten ja total Konsens.
Ja, vor 6000 Jahren. Nein, also, so, ne? Worauf ich eigentlich hinaus wollte, meine Sicht des Dinges ist halt eben, dass ich wirklich denke, dass Gerechtigkeit was mit Wiederherstellung zu tun hat. Mhm. So, zum Beispiel Wiederherstellung von Beziehungen, dass es auch was mit Umwelt zu tun hat, ne? Mit meiner Auseinandersetzung mit der Welt, in der ich lebe und so weiter und so fort. Und dass ich deswegen halt eben im Punkt Gerechtigkeit Gott halt eben auch gerne als den Schöpfer sieht, der halt eben diese Wiederherstellung irgendwie möglich macht. So. Und was ich mit Bestrafung meinte, ist, ich bin überhaupt kein Fan von Bestrafung, ist ja auch lerntheoretisch totaler Blödsinn, aber diese Idee von, dass manche Leute, muss man auch einfach sagen, Dude, das ist einfach Kacke, was du hier gerade machst. So, und das ist jetzt hier auch eine Grenze und mit dieser Grenze, wie man das ja auch mit Kindern macht, eine Möglichkeit gibt, Verhalten zu verändern, sich zu verändern und halt eben da etwas Neues zu schaffen oder halt eben etwas wiederherzustellen, was halt eben eine gute Sache sein kann und soll.
Ja klar, es stellt letztendlich, das ist ein anderer Blickwinkel auf das, wie ich das glaube ich auch meine, das stellt quasi dann alles wieder her, was halt jemand braucht dafür, dass sein Leben ganz ist und funktioniert.
Ja. Ja, genau. Und nicht, also ne, seins, in das meinst du ja bestimmt auch, in den ganzen
Interaktionen. In seinem System, genau.
Genau, ja. Ja. Mhm. Und da ist für mich halt eben, wenn wir darüber reden, warum Christen oder warum Glauben, ich glaube, ich persönlich sehe halt eben Gott als derjenige, der da einfach neue Möglichkeiten schafft, der da einfach was rein schafft als der Schöpfergott.
Ja.
Ne? Nicht im Sinne von, boom, ich habe die Welt geschaffen, sondern an derjenige, der halt eben eine neue Möglichkeit, eine neue Idee, eine neue Perspektive irgendwie geben kann.
Ja, und der Leute auch dazu einlädt, quasi permanent in dem Sinne zu agieren und eben nicht weiter zerstörend.
Genau. Und das finde ich irgendwie eine schöne Perspektive. Ich habe da auch mal mit jemandem auf der Arbeit drüber geredet und habe gesagt, ich glaube an Gott, weil ich die Idee schön finde, dass es noch jemand anders gibt, der Gutes in dieser Welt tut und da mit sich engagiert. So. Und das ist auch eine sage ich mal, ich weiß nicht, wie ich es gut ausdrücken soll, höhere Macht klingt immer so blöd, aber jemand, der total da ist in dieser Welt, gleichzeitig aber mehr in diese Welt reinbringt als wir. So.
Ja, und wenn er sie geschaffen hat, auch er weiß, wie es am besten funktionieren würde und wie er sich vorgestellt hat und deswegen da quasi auch nochmal irgendwie eine gute Idee zu haben kann, auf die wir vielleicht gar nicht kommen.
Ja.
Ich finde interessant, weil das in der Geschichte ja auch... also diese Idee von Gerechtigkeit, die man eben auch im christlichen Glauben findet, die hat sich ja in der Geschichte auch schon, wie soll ich sagen, sehr positiv eingebracht. Also wäre Stichwort hier Nelson Mandela, Desmond Tutu und in Südafrika die Truth and Reconciliation Commission. Ja, also da ist ja, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber zumindest sehr prominent, diese Idee von wiederherstellender Gerechtigkeit politisch auch umgesetzt worden. Ja, also, ihr kennt die Geschichte?
Welche jetzt?
Mit Desmond Tutu?
Ja, so grob, eigentlich.
Also die Sache bei die Apartheid in Südafrika, viel Gewalt, bürgerkriegsähnliche Zustände zwischen Schwarzen und Weißen, die da gelebt haben. Und mit Nelson Mandela wurde dann ja ein neues Kapitel aufgeschlagen, wo eben die Apartheid abgeschafft wurde. Und dann war eben die Frage, wie kann dieses Land weiter funktionieren, wo es über Jahrzehnte lang ganz massive Gewalt und auch von staatlicher Seite aus, von den Weißen aus, den Schwarzen da gegenüber gegeben hat. Wie kann dieses Land überhaupt weiter existieren, ohne dass es eine Spirale von Rache und Gewalt da eben geben kann? Und dann haben die eben diese Truth and Reconciliation Commission ins Leben gerufen. Und die hat eben Desmond Tutu geleitet. Und also man muss sich das bei YouTube mal angucken, das ist unglaublich. Weil er da eben auch so eine fast schon sakrale Aura mit in diese Sitzung reingenommen hat. Das ist unglaublich gewesen, finde ich. Und die Idee ist eben die, dass dann sozusagen Opfer von... aus der Bevölkerung eben hingehen konnten und sagen konnten, das und das und das ist passiert, ich möchte wissen, was ist die Wahrheit. Und dann konnten eben Täter, irgendwelche Polizisten oder sonst was, die eben dann so Auftragsmorde dann an irgendwelchen Aktivisten oder so, oder eben zum Beispiel auch, da gibt es einen ganz bekannten Pastor, der sich eben für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hat. Und der ist dann eben von der Regierung mit irgendeiner Bombe, dann hat es einen Attentat gegeben, hat er einen Arm verloren und so weiter. Und das sind alles Leute, die konnten ihre Geschichte erzählen. Und dann hat es eben die Täter gegeben, die eben reinen Tisch gemacht haben, die eben dann bekannt haben, was passiert ist. Und dann hatten die Opfer, haben eben dann die Wahrheit gehört. Konnten wissen, da und da ist mein Ehemann verschachert worden oder das und das ist mit dem passiert. Und die Täter, wenn sie eben das bekannt haben, haben aber Amnesie bekommen, sind also straffrei ausgegangen. Mhm. So, und das also das ist schwer kritisiert worden eben auch, weil das auf der einen Seite auch nochmal sehr traumatisierend war, aber auf der anderen Seite hat das auch einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass dieser Staat überhaupt weiter funktionieren konnte, weil eben zum gewissen Grad schon eine Aufarbeitung stattgefunden hat. Hm. Also, ich meine, wenn ich das so erzähle, ist das nicht so eindrücklich, aber wenn man das gesehen hat, wie eben dann so Folteropfer davon erzählen konnten, Ja, und dann eben die Wahrheit auf den Tisch bringen konnten und eben nicht jahrzehntelang zum Stillschweigen gebracht wurden, sondern eben die Geschichte erzählen kann, das hat schon echt eine heilende Wirkung. Und das ist eben so diese Idee von Wiederherstellen der Gerechtigkeit. Nicht jetzt kommt eine Strafe, sondern die Wahrheit kommt auf den Tisch und es wird ein Versöhnungsprozess eingeleitet.
Mhm. Also Prozesse gibt es ja auch Projekte für ehemalige KZ-Insassen und sowas und SS-Leute oder irgendwie sowas. Also da gibt es ja ähnliche Geschichten, da kenne ich auch zwei, drei Videos, die unfassbar, also da passiert eigentlich auch nichts im Sinne von Bestrafung oder irgendwas, sondern da wird auch wirklich nur geredet. Aber es kommen halt die Sachen wirklich mal auf den Tisch, die sonst keiner gesagt hat. Mhm. Und das tut ganz viel. Ja.
Mhm. Und man darf einfach nicht unterschätzen, wie wichtig es für Menschen ist, Dinge zu verstehen, einzuordnen oder einfach bestätigt zu bekommen. Ja. Ne? Mhm. Also es gibt da tatsächlich auch eine Studie, ich habe ihn nicht ganz präsent, mir hat nur jemand davon erzählt einfach, wie sehr die Belastbarkeit von Menschen halt eben ansteigt, wenn man Dinge versteht. Also in meinem Bereich habe ich das ganz viel, dass man versucht halt eben Verhalten von schwierigen Jugendlichen zu verstehen, weil wenn man das versteht, kann man es viel besser aushalten, als wenn es willkürlich wirkt. Mhm. So, ne? Weil das unglaublich die Belastbarkeit anhebt. Mhm. Weil das ist, ne? Man kann sich selber einfach, man ist nicht so haltlos und orientierungslos, sondern man kann sich halt viel besser einordnen. So.
Also das ist dann nämlich schon genau ein Punkt, wo quasi du für Gerechtigkeit sorgst, einfach dadurch, dass du es versuchst zu verstehen, weil es den Leuten schon hilft, mit ihrem Leben wieder Klarheit zu kommen. Das ist genau schon ein Schritt dahin.
Ja. Ich glaube auch eben dieses Recht zugesprochen zu bekommen.
Genau.
Ne, da ist etwas passiert und es wird öffentlich gemacht und es wird gesagt, pass auf, das, was da passiert ist, war nicht in Ordnung.
Ja, genau.
Und das gibt eben ganz viel Würde wieder zurück.
Ja.
Eine Episode von Desmond Tutu war eben, als die Ersten dann angefangen haben, da war zum Beispiel ein Mann, der dann an dem ersten Tag von seiner Foltergeschichte erzählt hat. Und das ist so ergreifend gewesen, dass war dann auch immer so, auf dem Zeugenstand saß dann eben dieser Mann, der im Rollstuhl saß, und der hat dann eben erzählt, wie er gefoltert worden ist und was es mit ihm gemacht hat und wie demütigend das war. Und hinter ihm standen immer Leute, die ihm die Hand auf die Schulter gelegt haben, um ihm zu zeigen, so eine Solidaritätsgeste und eben auch, um eben zu zeigen, so eine Art, wir befähigen dich, dass du das hier sagen kannst. Hm. Und dann der Desmond Tutu, der ist eben da zusammengebrochen. Er hat ihm gesagt, der hat sich auf die Hand gebissen, weil er wollte nicht im Fokus stehen. Ja, und erst dann eben zu Hause ist er dann zusammengebrochen und hat dann da geheult. Aber dieser Punkt, das wollte ich noch sagen, ich finde das eben bei der wiederherstellenden Gerechtigkeit, finde ich das unglaublich gut, dass es darum geht, den Schaden auch mit aller Unvollkommenheit, aber irgendwo ein Stück wiederherzustellen oder ein Stück Würde wiederzugeben, weil in dem strafenden System geht es einfach nur darum, der Täter, der ist im Fokus, der bekommt seine Strafe. Und was mit der anderen Seite ist, geht völlig unter.
Ja.
Und das ist eben das, was mir auch theologisch wichtig ist. Es geht bei Gerechtigkeit darum, dass Gott wiederherstellt. Mhm. Und eben nicht, dass einfach nur Leute bestraft werden, vielleicht die Hölle am Ende.
Mhm.
So, und das ist ja auch, wenn Christentum eigentlich nichts anderes ist, als du rettest die Leute vor der Strafe, vor der Hölle. Das ist ja eigentlich ziemlich langweilig. Es geht eigentlich um was ganz anderes.
Ja.
Ja.
Und ich glaube halt eben, ne, dass wenn jemand, ne, dass durch eine Bestrafung in der Hölle zum Beispiel keine Wiederherstellung passiert. So.
Ja, wie auch. Ja.
Und das ist halt eben, find ich, und das halt eben Wiederherstellung, aber jetzt auch nicht bedeutet, alle wieder Best Friends. So, ne? Oder es gibt ja so zum Thema Vergebung halt ganz unterschiedliche Dinge, ne? Und dieser Druck halt eben, ne? Man muss vergeben und so, ne? Das finde ich, dieses Forcieren, ich finde dieses ist halt ein Wiederherstellungsprozess. So, ne? Und okay. Dieses da halt eben Regeln ausstellen oder dieses das und das muss dann und so passieren, ne? Und das ist übrigens das Ziel, ist völliger Blödsinn. So, ne? Das muss ein Prozess sein, der, wie du gesagt hast, ganz individuell sein muss, der offen sein muss und der für alle halt eben in eine gute Richtung führen muss.
Ja. Ich hätte jetzt aber noch eine Frage. Algo, du hast gesagt, das ist für dich eben ein Thema, warum du sagst, das Christentum ist, ist es wert, sich dazu zu bekennen. Jetzt kannst du Gerechtigkeit ja aber auch außerhalb des Christentums haben. Also warum brauchst du das Christentum, warum brauchst du Gott? Und warum ist das so eng mit Gerechtigkeit verknüpft für dich?
Ich glaube, also die Idee von Gerechtigkeit kann man natürlich auch ohne Gott haben und irgendwie versuchen umzusetzen und so. Aber wenn ich keine übergeordnete Instanz habe, von der ich quasi nochmal positiv Ideen oder Richtungsweisungen oder was auch immer beziehe dafür, dann, da gibt es ja tausend Beispiele auch in der Geschichte, dann gehen halt menschliche Sachen oft ganz fürchterlich schief. Und selbst wenn der Wille dazu da ist, was richtig und gut und eben gerecht zu machen und so, dann funktioniert das halt doch meistens nur so ein bisschen und vielleicht geht es manchmal auch genau in die falsche Richtung. Und ich glaube, dass also alleine als Ideengeber und als Richtungsweisung ist Gott da ganz, ganz wichtig. Und ich habe schon den Eindruck, dass der Wille Gottes, dass es für seine Leute und seine Welt, dass es da Gerechtigkeit gibt, dass der nochmal auch ein ganz entscheidender Moment ist, den Schub, die Motivation, den Punkt zu kriegen, jetzt auch gegen ein System oder gegen Ungerechtigkeit oder was auch wirklich aufzustehen und zu sagen, das mache ich jetzt, auch wenn es mir Ärger einbringt oder schwierig ist, was also ich an vielen Stellen nicht machen würde, ohne den Gott im Hintergrund. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Und ich mag es, dass Sachen in der Tradition oder in der Geschichte stehen, wo jetzt natürlich das Christentum nicht nur für Gerechtigkeit steht, ist schon klar, aber man an der Geschichte lang ja ganz, ganz viele Sachen sehen kann, wo das schon funktioniert hat. Also wo Gott Leute dazu bewegt hat, für Gerechtigkeit einzutreten und auch wirklich bahnbrechend Sachen passiert sind und weltumwälzende Dinge. Und man sich darauf auch irgendwie quasi berufen kann und sagen, das ist auch unsere Tradition und davon kann ich was lernen, aber mit der Kraft kann ich das quasi auch angehen.
Ah, okay. Ich habe so einen Satz gehört, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt, und zwar dieser Satz ist, dass für Privilegierte wirkt die Idee von Gleichberechtigung oder von Gerechtigkeit oder kann die Idee von Gleichberechtigung wie Unterdrückung wirken.
Das finde ich lustig.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das so ist, ja.
Wo du sagtest, dass eben Gerechtigkeit, dass man irgendwo auch so eine Art Berufung oder Richtungsweisung braucht. Ja, oder dass es eben Gott geben muss, um uns in eine Gerechtigkeit zu ziehen. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, weil wir alle sozusagen eine Vorstellung davon haben, was gerecht ist. Aber diese Vorstellung kann eben auch ein Deckmantel für das Festhalten an Privilegien sein.
Ja, das ist ja also schon in ganz kleinen, sieht man das doch überall, jetzt auch in unserem System, obwohl wir ja ein schönes Sozialsystem haben an vielen Stellen und dass jetzt auch viel Geld aufgewendet wird dafür und so weiter. Aber genau deswegen haben die Leute ja auch den Eindruck zum Beispiel, das ist alles super. Und wollen dann unter Umständen gar nicht sehen, dass es halt doch Leute gibt, die dadurch das Raster fallen oder dass vielleicht auch systematisch da Ungerechtigkeiten drin stecken. Weil man halt dann sagt, oh, ist doch toll, macht der Staat, ist alles schön, wir haben vielleicht eines der besten Systeme, also mich ja nur nicht. So. Und ich glaube, dass es da eben, wie gesagt, sowas braucht, wie Gott, der einem dann so Sachen auch zeigt und auch nochmal eine neue Idee gibt, was man denn da machen könnte.
Ja. Ja. Also irgendwann müssen wir eine Folge über Parabeln machen, weil ich glaube, dass die Parabelgleichnisse in der Bibel genau diese Funktion haben, vor allen Dingen uns eben zu zeigen, wo muss etwas aufgebrochen werden, wo müssen wir von anderen lernen, um zu verstehen, was Gerechtigkeit ist.
Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, Also zumindest mir geht es so, dass ich nur, weil ich mit Gott irgendwie die Sachen angehe, überhaupt auf die Menschen, die das irgendwie betrifft, das Thema, also wo ich den Eindruck habe, da ist jetzt Ungerechtigkeit und so, überhaupt so zugehen kann, dass ich eben nicht rüberkomme wie der letzte Privilegierte, der irgendwie eigentlich gar nichts dazu sagen darf. Hm. Also ich kriege quasi nur über meinen Glauben und, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, und die Liebe da und so weiter, für mich die Chance, mit Leuten so zu reden und so auf die zuzugehen und so offen zu sein, dass die überhaupt mit mir da klarkommen und dann auch mit mir zusammen da irgendwie was angehen wollen. Hm. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich das anders machen soll.
Hm. Hört sich aber auch ein bisschen nach Befreiungstheologie an, oder?
Das ist da bestimmt inspiriert, ja. Das muss ich nicht verschweigen.
Zorn für die Art.
Ja.
Ja. Also ich meine, es ist klar, die Religion ist oft auch dafür benutzt worden, um Privilegien eben aufrechtzuerhalten und zu legitimieren. Und genauso kann man aber eben auch den Kern des Christentums, würde ich sagen, freilegen, zu sagen, nee, es ist eben nicht Privilegienerhaltung, sondern es ist eben zu sehen, dass Gott uns beruft zu dem anderen, zu dem Fremden, zu denen, und weil Gott sich ja gerade mit denen identifiziert. Okay. Du hattest noch zwei andere Punkte. Mhm. Was Schönheit war der letzte, den mittleren
habe ich. Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit.
Ja.
Okay.
Ja.
Barmherzigkeit, Gnade, ist das für dich das Gleiche, oder?
Nee, es ist nicht das Gleiche, aber es ist, geht
gleich zusammen. Hängt das für dich auch mit diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn eng zusammen? Oder was sind so für dich die...
Also ich liebe dieses Gleichnis sehr, ja, aber das steht jetzt aber nicht im Vordergrund unbedingt.
Pete Rulitz hat mir das kaputt gemacht.
Wie gesagt, über Gleichnisse werden wir eine Folge machen. Aber erzähl mal, was...
Kennst du das, Entschuldigung, kennst du das Bild da von Rembrandt? Zum verlorenen Sohn?
Weiß ich nicht.
Nicht. Ja, doch, wenn du es kennen würdest, wüsstest du es.
Das
finde ich so toll. Das drückt da so viel aus.
Ich werde das jetzt googeln.
Ja, tu das. Ich war da schon mal live in St. Petersburg in der Eremitage und habe das gesehen. Okay, das ist der Hammer. Da können die anderen über das Gleiche erzählen, was sie wollen.
Ja, ich werde dir das gleich erzählen und dann wirst du denken, oh. Das ist so ähnlich wie jemand, das ist nämlich diese Geschichte hier bei Big Bang Theory. Da hat nämlich Amy Sheldon gesagt, dass der zweite Indiana Jones Film, ob Indiana Jones dabei gewesen wäre oder nicht, er ist nicht relevant für die Handlung, weil das Ende wäre so oder so das gleiche gewesen. Mega geil. Und so wird das für dich auch sein. Du wirst denken, bing, damn. Vielleicht erzähle ich dir deswegen nicht.
Und dann fahren wir danach nochmal zu dem Bild und alles ist wieder schön. So. Gut. Also ich finde, die Quintessenz bei dem Thema für mich ist, dass ich weiß, dass ich so wie ich halt bin und alle anderen auch, so wie sie sind, erstmal gut sind und angenommen sind und es keinen, du musst erstmal irgendwas machen oder irgendwas werden, damit du gemocht werden kannst oder damit du für irgendwas genügst. Das finde ich, das ist das Kernding dabei. Und das kenne ich auch sonst wirklich nirgendwo, außer bei Gott.
Nochmal. Gnade ist für dich, der Mensch ist gut. Hm? Du gut Mensch. Hey. Also das ist doch... ist das nicht diese Naivität, die... sag ich mal, bestimmten Menschen, die jetzt nicht gerade AfD sind und sich vielleicht für Geflüchtete engagieren und sowas, das wird denen ja gerade um die Ohren gehauen. Ihr glaubt, die sind alle gut und oder ihr glaubt an das Gute im Menschen und guckt euch doch mal die Welt an. Also ist das, was sagst du dazu?
Ich glaube, es gibt gut und gut. Also...
gut und schlecht. Anfänger. Wir sind hier zwei gut und gut.
Genau.
Immer schlecht und schlechter.
Nein, also ich glaube nicht, dass man gut sagen kann im Sinne von, weil Menschen im Grundsatz gut sind, so wie sie sind, machen sie deswegen auch nur gute Sachen. Also die Folge ist, finde ich Blödsinn. Mhm. Das passt auch bei niemandem. Mhm. Also niemand macht nur gute Sachen. Mhm. So. Das heißt aber trotzdem ja nicht, dass die Leute deswegen an sich als Person schlecht sind. Mhm. Ich glaube, dass sogar viele Sachen, die wir tun, die nicht so toll sind und andere verletzen und irgendwas daherkommen, dass wir den Eindruck haben, wir wären eigentlich nicht genug und wären nicht gut. Mhm. Und das treibt uns erst dazu, irgendwelchen Blödsinn zu machen, weil wir es irgendwie den anderen heimzahlen müssen oder zeigen müssen, dass wir stärker sind oder irgendwas, weil wir dieses innere Gefühl von eigentlich genüge ich so, wie ich bin und ich werde eben von einem Gott zum Beispiel geliebt. Und das muss reicht erstmal. Mehr brauche ich erstmal nicht. Mhm. Weil mir das abgeht. Deswegen unterdrücke ich andere, bla bla bla. Mhm. So. Und je mehr ich, also ich glaube auch, dass das in der Flüchtlingsdebatte so ist, je mehr ich die Leute dämonisiere und sage, dass die sind alle doof und alle schlecht und alles, die machen alles kaputt, dann entdecke ich natürlich A viel mehr, wo wirklich was schlecht läuft, als ich vielleicht sonst gesehen hätte. Aber wenn ich das den Leuten quasi die ganze Zeit einrede, dann passiert es vielleicht auch eher.
Würdest du, oder kannst du mit der Idee von Projektion in dem Zusammenhang was anfangen?
Also erklär nochmal.
Also was ich damit meine, ist eben die Idee, wenn Menschen glauben, dass oder eben diese Stimmen, diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut, ich habe nichts Besseres verdient oder was weiß ich, also diese negativen Stimmen, wenn die in einem Fuß fassen und sich durchsetzen, dass es dann eben diesen Mechanismus von Projektion gibt, wo ich eben, um mich selber besser zu fühlen oder um mich davon abzulenken, was ich über mich selber glaube, lieber dieses Problem in dem anderen sehe und dann da drauf haue und mir das eine gewisse Erleichterung gibt. Also gibt's auch bei Jesus, der sagt, pass auf, bevor du den Splitter im Auge des anderen siehst, achte mal auf den Balken in dir. Ne, das ist eben eine klare Projektion. Ne? Du hast den eigenen Balken in dir, ne? und dann siehst du aber den Splitter im Auge des Nächsten. Und den musst du dann korrigieren oder da musst du drauf.
Ich glaube, dass das sogar noch weitergeht. Mhm. Also jetzt Kinder in der Arche. Da hat ein Junge immer ganz fürchterlich auf einem anderen Mädel rumgehackt. Also richtig böse und bitter und so. Und wir haben da mit allem, was uns eingefallen ist an pädagogischen tollen Geschichten, versucht, den davon abzuhalten und ihm irgendwie beizubiegen, dass das eine blöde Idee ist, aber es hat nichts geholfen. Und irgendwann hatte der gedanklich für sich selber den Durchbruch in einem Gespräch und hat gesagt, er macht die so fertig, weil die eine Mutter hat, die sich um sie kümmert.
Krass.
Ja. Er hat das nicht. Mhm. Und das hält er nicht aus, dass es dir so gut geht. Mhm. Ich glaube, das funktioniert gut.
Krass. Thorsten Hebel hat, du kennst ihn auch, Blue Box in Berlin. Genau. Der hat einmal gesagt, dass er glaubt, dass das größte Problem in der westlichen Welt ist, eben der mangelnde Selbstwert.
Ja, davon leben ja 3 Milliarden Psychiater.
Ja. Ich gönn's ihm.
Natürlich. Gar keine Frage.
Ja, das ist ja auch eines meiner Favorite-Themen, muss ich sagen. Ne? Weil ich das richtig, richtig schlimm finde.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den ich da, der mir da so wichtig ist. Also wenn ich das sicher weiß, dass ich so, wie ich bin, erstmal, dass das alles passt und gut ist und dass Gott das sich vielleicht sogar so ausgedacht hat, dass ich so bin und es kein Zufall ist, dass ich da bin und. Da hängt ja ganz viel dran. Dann habe ich erstmal ein gutes Level Selbstwertgefühl. Mhm.
Ja.
Und das macht mir auch keiner direkt wieder kaputt. Mhm. Weil wir wieder was sagen gegen Gott. Entschuldigung.
Nee, sorry, ich unterbreche hier die ganze Zeit, weil mir fällt ein, war das nicht Uwe Schäfer, der unbedingt wie sein Favorite-Prediger sein wollte? Und der hat immer gesagt, Gott, bitte, lass mich der sein, lass mich wie der sein. Und er irgendwann dann einen hellen Moment hatte, wo er so von Gott quasi mitgeteilt bekommen hat, den habe ich schon. Ich brauche keine zwei. Ja. Aber einen Uwe habe ich noch nicht so. Und das ist, glaube ich, also diese Grundessenz, ne, dass man auf der einen Seite halt eben einzigartige Dinge total für Wertvollheit, ne? So, yes, Pokémon. Ich wusste, ich bringe das noch unter. Oh, also, ne, seltene Pokémon, alle gehen ab, springen in die Bäche, wie auch immer, auch so, die kriegen die scheiß Pokémon. Aber dass man das auf Menschen einfach nicht so überträgt, ne? Dass man die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen, die ja einzigartiger gar nicht geht, überhaupt gar nicht gleichwertig wertschätzt. Mhm. Wobei sie ja eigentlich noch höher ist, also noch mehr.
Als Pokémon.
Okay.
Naja, das mag ich jetzt nicht, aber doch.
Dann müssen wir aber auch über den Calvin reden. Ich hab mich gestern so, als du mir die Adresse geschickt hast, ich habe mich so abgelacht. Ne? Calvinstraße. Ja. Das ist, wir nehmen hier nämlich jetzt gerade im Wohnzimmer. Ist das euer Wohnzimmer?
Ja.
Ist das das
Wohnzimmer? Das restliche Wohnzimmer, genau.
Ja. Das, was noch davon übrig ist. Genau. Und der Calvin, der, oder beziehungsweise ich glaube eher seine Nachfolger, haben ja dieses Tulip, ne, diese fünf Buchstaben, die seine theologische Prägung in fünf Schlagworte fassen. Mhm. Und das erste davon ist, meine ich, Total Depravity, also die völlige Verderbtheit des Menschen. So, also die Idee, dass nach dem Sündenfall, 1. Mose 3, dass der Mensch völlig verdorben ist und man deswegen sagen muss, da ist eben nichts Gutes im Menschen. Der Mensch ist eben nicht gut, sondern der Mensch ist Sünder. So, was hältst du noch von Calvin?
Also dieses ganze Erbsündending ist ja theologisch ein Riesenthema. Also ich glaube nicht, dass es stimmen kann, dass Gott der Reihe nach Menschen schafft, die alle insgesamt im Kern fürchterlich sind. Das kann ich, also da finde ich kein Gottesbild zu, was Sinn macht. Mhm. Ich kann auch nicht so richtig viel mit der Idee anfangen, dass Gott irgendwie Spaß daran hat, dass, weil zwei Leute am Anfang es versaut haben, er 2000 Jahre hinterher immer noch die Leute dafür bestraft. Das passt auch nicht so richtig gut dazu, wie ich mir Gott so vorstelle. Mhm. Ich glaube, dass an dieser Geschichte von, da entscheiden sich Leute, obwohl sie alles haben, so Paradies und so, und sie Gott ganz nah sind und eigentlich alles super ist, und dass sie sich dann doch von der Schlange da überreden lassen, sich anders zu entscheiden. Mhm. Dass das was ist, was quasi irgendwie, weiß ich nicht, was zu Menschen dazugehört. Wahrscheinlich auch, weil Gott das so haben will, dass wir eben frei entscheiden können, dass wir uns überlegen können, was wir toll finden und was nicht. Und dass es auch für ihn keinen Sinn machen würde, wenn er alle zwingen würde, dass sie ihn toll finden. Also, so armselig ist Gott, glaube ich, nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, genau. Also, dass das irgendwie was ist, was drinsteckt in uns und was uns auch wirklich begleitet seitdem. Und dass es ganz viele, also ständig Leute quasi für sich entscheiden, ja, ich weiß eigentlich und mit Gott ist das gut und das passt und das hat mir an vielen Stellen geholfen oder was auch immer. Und trotzdem entscheide ich zwischendurch immer wieder, dass ich es mal anders mache. Hm. Oder denke gar nicht drüber nach und entscheide einfach aus irgendwelchen Gründen und lass mich von irgendwem zu irgendwas überreden. Und dann gibt es da ungerechte Folgen draus oder ich erzähle Menschen...
Man probiert es aus, ob man es überhaupt noch kann.
Ja. Oder ich erzähle Menschen dadurch, dass sie schlechter sind und so weiter. Also dann mache ich halt Sachen, die nicht so toll sind. Das ist, glaube ich, was uns wirklich die ganze Zeit beschäftigt. Das ist aber, also ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen würde, das ist die große Strafe Gottes für irgendwer hat Nachfolge gegessen. Also, oder was auch immer dahin. So, von daher glaube ich schon, dass man, also dass Calvin insofern recht hat, als dass wir... Dass wir irgendwas in uns haben, was quasi nach, ich will alles hinterfragen, ich will eigentlich alles selber machen und so weiter, ich will auch was leisten und beitragen, das haben wir schon in uns und das produziert ganz viel Leid und Schlechtes, sowohl für uns als auch für unsere Umwelt, das ist so. Aber das ist halt nur die Möglichkeit. Wir haben ja auch genauso die Möglichkeit, uns eben für Gott zu entscheiden und da Dinge zu tun und ganz positive Sachen zu bewirken. Und dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir überhaupt so weit denken können und das reflektieren können und, was da alles dranhängt, das ist eine Qualität, die ja schon mal mindestens gut ist.
Ich will auch mal eine böse Frage stellen. Kann man sich auch gegen Gott und für das Gute entscheiden?
Ja, es ist eben, also diese Diskussion gewinnt derjenige, der definiert, was Gott ist und was das Böse ist.
Also ich.
Du gewinnst gerade, ja? Du definierst jetzt.
Also. Nein, aber das finde ich halt eben, also wo wir drüber reden, warum Christ sein oder so, halt eben eine ganz spannende Frage einfach, auf was für ein Weltbild ich irgendwie habe. So, ne? Also viele würden sagen, ja, ich will mich auch für das Gute entscheiden und für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und natürlich glaube ich, dass der Mensch gut ist und schnick und schnack, aber was hat das mit Gott zu tun? So, ne? Und deswegen halt die Frage, weil klar, Weltbilder sind immer irgendwie übergriffig, weil ich sehe so die Welt und du bist halt Teil dieser Welt, deswegen sehe ich das auch für dich so. Ich meine, umgekehrt, wenn andere das anders sehen, ist es ja genauso. Aber das ist für mich halt eben ein wichtiger Punkt. Ich finde halt eben, dass Gott irgendwie auch der Ursprung des Guten irgendwie ist und wo Gutes ist, irgendwie Gott für mich ist. Und wenn du sagst, naja, auf Gott habe ich keinen Bock, dann ist aber meine Weltsicht leider doch total übergriffig und gemein zu sagen, aber da, wo du Gutes tust, ist Gott irgendwie doch auch mit dabei. Sorry. Mhm. Ha! Und dem will ich mich halt eben anschließen.
Ich würde dem nochmal den Nietzsche vorschieben. Ja, du erinnerst dich.
Nietzsche ist selber tot.
Nee, wir haben ja. Nein. Der Nietzsche hat auch sehr spannende Sachen gesagt. Und zwar hat er eine Sache gesagt, dass er sagt, die Sünde ist eine Selbsterfindung. Ja, also das, ich meine, ich weiß ja nicht, ob er direkt auf Calvin Bezug genommen hat. Aber zumindest eben auf eine Idee, die im Christentum recht weit verbreitet ist, nämlich dass das Christentum sich ja als moralische Instanz sieht, ja, weil sie haben ja von Gott gelernt und deswegen können sie sagen, was gut und böse ist und deswegen können sie eben auch dem Menschen sagen, dass es schlecht ist. Und dieser Mechanismus, dieses Verurteilende, dem Menschen zu sagen, dass er Sünder ist, das hat natürlich auch sehr viel mit Macht zu tun. Mhm. Weil nämlich man dadurch Menschen auch bei der Stange halten kann, klein machen kann, kontrollieren kann und so weiter. So, und jetzt ist aber die Sache, wenn du jetzt sagst, also Gott ist eigentlich derjenige, der an das Gute appelliert oder uns zum Guten ziehen möchte. Gnade ist eben der Zuspruch. Mhm. Du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist gut. Meine Frage wäre jetzt die, ist das überhaupt eine Sache, die Christenheit hören will? Vielleicht ist es ja die andere Version, ist ja vielleicht auch vorteilhafter für den Fortbestand der christlichen Religion.
Weiß ich nicht. Also wird das überhaupt noch, kommt das noch groß vor, quasi, dass Leute wirklich von Verdammnis und Hölle und klar so Kram reden in Kirchen und Gemeinden? Weiß nicht, ist das noch ein großes Thema?
Ja. Also selbst ich bin noch bei Facebook mit Leuten befreundet, die dann dieses coole Wasser, wo Mensch drauf steht und ne, tropft Tinte rein und daneben Jesus und löscht die Tinte und schick und schnack posten.
Ja gut, aber das ist ja aber nochmal was anderes als quasi zu sagen, ich übe bewusst Macht über Menschen aus, indem ich ihnen so viel Angst mache.
Ja gut, aber nur weil sie nicht weit genug reflektieren, was sie da tun, heißt das nicht, dass sie es nicht tun.
Ja gut, sicher, klar. Ne? Aber ich meine jetzt quasi offiziell diese von der Kirche in Gemeinden als großes Lehrthema, glaube ich, nimmt das zumindest, also jetzt in der Landeskirche und so, glaube ich, total ab.
Mhm. Ja klar, weil die meisten Leute sagen, nun scheiß, zieh ich mir nicht rein.
Das ist ja wurscht, warum, aber also von wegen wollen die Leute das hören. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das im Moment diese Verdammnisgeschichte das Riesenthema ist. Also vielleicht in einzelnen Gemeinderichtungen noch, aber egal, warum sie es jetzt nicht mehr machen, glaube ich gar nicht.
Aber interessant ist doch, dass das in den Leuten, die halt eben nicht viel mit Kirche zu tun hat, immer noch der Gedanke ist, das ist das, was Kirche macht. Oder? Wie seht ihr das?
Also es gibt zumindest eine Umfrage, die ist jetzt aber wirklich ein bisschen älter, die ist glaube ich 5 Jahre alt, wo man in den USA zwar, aber eben gefragt hat, wofür sind Christen bekannt? Nummer 1 war Verurteilung von Homosexuellen.
Ja, ja.
So, und also eben dieser Gedanke, Christen, das sind eigentlich diejenigen, die verurteilen sind. So, ich weiß es nicht.
Wobei auf der anderen Seite, also zur Umfrage, ich meine, das ist natürlich schön, wenn man dann irgendwie sowas sagen kann, aber weiß ich nicht, wenn Leute quasi sagen, Weihnachten wird irgendwie der Geburtstag vom Papst gefeiert oder irgendwas, also ne, wenn die quasi überhaupt keinen Plan davon haben, wofür irgendwie Kirche stehen könnte, selbst bei Sachen, wo sie mitmachen, dann muss ich mir auch keine Gedanken machen, also weiß ich nicht, das sagt dann zumindest nichts darüber aus, wie es in echt ist. Ja. Das ist trotzdem schlimm genug, wenn die das Bild haben, aber das heißt jetzt nicht, dass es so sein muss.
Ja, auf jeden Fall.
Guter Punkt. Der Geburtstag vom Papst, das finde ich gut.
Das ist schon geil.
So, also, weiß ich nicht. Also natürlich glaube ich schon auch, dass es immer wieder nötig ist, dass man quasi zu bestimmten Sachen zurückkommt, irgendwie thematisch und dann auch in der Praxis. Und dass das vielleicht auch wieder, also auch in dem Bereich gerade quasi nötig ist, das nochmal deutlicher zu betonen. Also das wäre jetzt in der ganzen aktuellen Situation, wäre das auch super, wenn die Kirche das mal betonen würde und deutlicher sagen würde, ist uns egal, ob das Muslime oder was auch immer das ist und ob das Wirtschaftsflüchtlinge sind, das ist uns alles egal, ganz grundsätzlich erstmal, weil die sind an sich wertvoll und hin und her und deswegen gehört denen erstmal geholfen, also sagen die ja auch, aber das könnte noch viel, viel mehr Raum haben, finde ich, in der öffentlichen Diskussion, kommt ja öffentlich kaum vor.
Ja.
So, also vielleicht ist das gerade dran, dass man da mal wieder mehr Wert drauf legt. Und ich glaube, da verbindet sich das mit dem Gerechtigkeitsding nämlich ganz gut. Wenn ich will, dass Leute genau das, wirklich das bekommen, was sie brauchen, wenn das ne, Gerechtigkeit ist, dann ist es eben auch so, dass Leute, denen es aus irgendeinem Grund gerade schlecht geht oder was Schlechtes erlebt haben, viel, viel mehr kriegen als andere. Und das ist dann eben nicht ungerecht, wie jetzt immer alle tun, sondern das ist dann genau gerecht, weil die das eben brauchen, damit sie wieder auf dem normalen Level sind.
Ja.
So, also von daher glaube ich, ich weiß nicht, ob sie es hören wollen, aber sie müssen.
Ja, der andere Punkt ist natürlich auch, dass wenn wir, also wenn Christentum und Gerechtigkeit, oder wenn Gerechtigkeit das ist, was Christentum attraktiv macht, dann ist vielleicht die Kehrseite auch, dass wir sagen müssen, dann gehört dazu eben auch, dass man Ungerechtigkeit anprangert.
Ja, natürlich.
Beim Namen nennt.
Ja, auf jeden Fall.
So, ich meine, ich glaube, die Christenheit gerade in Deutschland ist, man ist sich jetzt nicht hundertprozentig einig, was ist jetzt wirklich ungerecht, was müssen wir anprangern.
Ja,
ja, das ist vielleicht ein Problem. Aber
es passiert an vielen Stellen ja auch, muss man ja sagen.
Auf
also,
jeden Fall.
Wie gesagt, die haben vielleicht nicht mehr die Öffentlichkeit, die es früher mal gab, aber gerade jetzt hier der Bedford-Strom. Also das Ratsvorsitzende macht da viele ganz deutliche Ansagen, finde ich. Und auch der, wie heißt der denn, der Marx, ich glaube in München ist der Bischof, wenn mich nicht alles täuscht, der hat zum Beispiel im Kapitalismuskritik und so, hat er ganz, ganz viele tolle Sachen gesagt, finde ich. Wo er das ganz deutlich macht, wo das Problem liegt und warum das auch aus christlicher Sicht nicht tragbar ist. Also es gibt es schon auch.
Und ich gebe da... Also kriege zumindest mit, dass das einfach einzelne Pfarrer und Pastoren einfach auch machen. Das ist ganz witzig, ich hatte eine Arbeitskollegin, von der wusste ich das gar nicht, aber ihr Vater ist halt eben Pfarrer und sie sagt, sie geht immer nur Sonntag, nur Weihnachten dahin, weil das immer total lustig wäre, weil er dann immer so eine riesen Standpauke irgendwie ablässt, wo es halt eben dann wirklich so immer um soziale Gerechtigkeit und Politik und so geht und sie das immer ganz cool findet. Finde ich schön.
Ja. Wir haben ein Stündchen gesprochen. Ich glaube, wir kriegen Schönheit noch hin, oder?
Wegen mir?
Okay, genau. Erzähl.
Ja, das ist ein bisschen schwieriger zu fassen, finde ich. Also Werbung zum Beispiel. Die kann ja, wenn sie denn zufällig mal gut gemacht ist, kann die ja irgendwie ästhetisch schön sein. Oder lustig oder irgendwas. Und kann quasi in sich Kunst sein. Aber innen drin ist sie trotzdem hässlich. Weil sie Leuten irgendwas einredet, was sie unbedingt brauchen, irgendeinen Mangel einredet und bla bla so. Ja? Und das ist ganz oft bei Dingen, die irgendwie vordergründig schön sind, dass ich den Eindruck habe, dass dahinter dann aber doch, also wenn es nur reines Gewinnstreben ist, was eigentlich dahinter steht. Und was es dann insgesamt halt doch nicht so richtig schön macht. Oder halt Leute doch dazu bringt, sich komisch, schlecht, was auch immer zu fühlen. Und das ist bei ganz vielen schönen Dingen, die jetzt Glaubende hervorbringen, anders. Also das fängt schon an bei Kirchen als Gebäuden, auch wenn viele die jetzt vielleicht sonst nie betreten würden oder irgendwas, aber man merkt das, wenn man in so einen Dom oder irgendwas geht, dass selbst Leute, die nichts damit zu tun haben wollen, da drin ruhig werden und irgendwie leiser reden und so weiter, weil das eine Atmosphäre hat, weil das ist was Schönes. Das keine Ahnung, ob das jetzt Leute mit irgendwie was verbindet oder was auch immer, ja, das kann ja bei den Leuten auch verschieden sein, aber da merken Leute, dass was dahinter steht irgendwie, was schön ist. Hm. Und das kann man jetzt auf ganz viele Beispiele kann man das rausziehen, das finde ich total toll, einfach an sich, also weil das wirklich schön ist, aber auch, weil das ganz viel über Qualität von Glauben und so sagt und ganz viel darüber, dass das wirklich lebensbejahend ist und dass da was drinsteckt, was irgendwie mit Freude und mit Lob und so weiter zu tun hat und was an vielen Stellen diametral allem entgegenläuft, was wir sonst so erzählt und gesagt und gezeigt kriegen.
So, jetzt sagt man natürlich, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Also Schönheit hat immer was mit Wahrnehmung, mit Sehenlernen zu tun. Also ich sag mal, ich hatte da mal ein interessantes Gespräch mit einem Freund aus den Staaten, dem Ben. Der kam nämlich hier hin, hat sich den Kölner Dom angeguckt und hat gesagt, boah, hey, eure Kirchen hier, das ist einfach der Wahnsinn und das hat mich spirituell berührt und so. Und ich, das ist, wenn ich solche Kirchen betrete, dann habe ich immer Johann Tetzel im Kopf, ne? Ablasshandel und die vielen Zwangsarbeiter, die dieses Gebäude hochziehen mussten und wie viele sind da wohl daran krepiert und was weiß ich. Ich sehe die Ungerechtigkeit und er sagt, boah, wie cool ist das, dass hier jede Stunde einmal geläutet wird und du dich an Gott erinnern kannst und so weiter. Jetzt nicht nur Kirchengebäude, das ist glaube ich auch eine Lebenseinstellung. Mhm. Der Abraham Heschel hat ja nicht gesagt, dieses Credo, diese Idee, bete dafür, staunen zu können. Mhm. Ask for wonder. Mhm.
Ich glaube aber auch, das Ding ist, dass, wo wir nochmal bei Reflektieren sind, man einfach auch drüber nachdenken muss. Ich finde, Schönheit ist nicht immer nur was Spontanes. Ne? Nicht etwas, was ich so spontan irgendwie so aufnehme, sondern ich finde, das hat auch ganz viel damit zu tun, womit beschäftige ich mich? Was möchte ich schön finden? Was für Werte sehe ich auch in Schönheit und möchte ich auch in Schönheit sehen? Und das ist tatsächlich etwas, was man halt eben auch beeinflussen kann, sage ich mal. Ne? Wo man einfach auch sagen kann, Schönheit ist etwas, was ganz stark beeinflusst wird, immer so, ne? Also das sieht man einfach auch an gesellschaftlichen Schönheitsidealen zum Beispiel. Und dann kann man sich einfach fragen, so welchen Einfluss möchte ich gerne haben und was möchte ich gerne auch als schön empfinden. So. Und ich glaube, das machen viele Menschen viel zu wenig, sich darüber Gedanken zu machen und das halt eben irgendwie auch ernst zu nehmen. Und trotzdem, glaube ich, gibt es eine gewisse Schnittstelle. Es gibt, glaube ich, gewisse Dinge, die findet jeder irgendwie schön. Ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal in meinem Leben jemanden kennengelernt, meinen Physiotherapeut, der findet Seifenblasen kacke. Ich habe noch nie einen Menschen gefunden, der Seifenblasen kacke findet. Ich habe wirklich hat gedacht, der kriegt jetzt sogar schon ein zweites Blag. Ja, keine Ahnung, der Typ. Auf jeden Fall, Seifenblasen zum Beispiel, hätte ich gedacht, dass das jeder schön findet. Dieser Arsch hat alles kaputt gemacht. Danke, Master, alles kaputt. Aber sowas wie Sonnenaufgänge oder so, ne? Es gibt irgendwie, ich finde, Schönheit hat irgendwie auch oft etwas Heiliges, ne? So ein Moment. Und da trifft sich halt eben das, ne? Und ich finde halt eben, dass man zu diesen Punkten mehr kommen muss und das mehr auch festhalten muss und sich viele anderen Sachen einfach auch so ein bisschen entledigen muss. Ich habe meinen Fernseher weggeworfen. Ich meine, ich habe den auch 2 Jahre nicht mehr angemacht, aber ich habe ihn jetzt auch weggeworfen, weil ich halt eben da zum Beispiel ganz viel das Gefühl hatte, da kommen so Einflüsse, die finde ich irgendwie doof. Ja. So. Oder gewisse Bücher lese ich einfach nicht mehr, weil ich die doof finde.
Ja, und andersrum, ne, wenn wir auch mal so gleich was zu dem schönen Bild kommen. Also ich hatte, wie gesagt, wirklich das Privileg, dieses Bild zu sehen. Das ist, weiß ich nicht, das ist 3 Meter hoch oder was, also ein Riesending. Und da habe ich lange gestanden und gesessen. Fand das vorher auch schon schön und habe mich da gefreut drauf und habe dann hinterher, nachdem ich das Bild für mich irgendwie studiert hatte, halt ein bisschen die Leute beobachtet, die da sonst noch so kommen und gucken und so. Und da hingen ja wahnsinnig viele Bilder von ganz bekannten Leuten und auch viele total schöne Bilder, wirklich. Und vor dem Bild haben Leute geheult. Ohne dass da jetzt irgendwie, da steht ja nichts drunter groß oder ne, erklärt oder macht keiner irgendwas und da hängt einfach nur das Bild. Also ich glaube, ich meine, das ist jetzt auch schön, weil ich das Bild mag und so, ne? Aber also ich glaube, dass es solche Sachen gibt, es halt christlicherseits einige, die in irgendeiner Form Leute mit irgendwas verbinden, was über dieses Kunstwerk an sich total hinausgeht. Hm. Und was die Leute, ja, auf jeden Fall berührt, klar, aber was ihnen irgendwie was Positives vermittelt.
Weil da frage ich mich, ist das eine Sache, die man lernen kann oder lernen muss? Weil, also jetzt zum Beispiel Bilder, ich glaube, ich habe jetzt mit Bildern nicht so den Zugang. Für mich ist das, denke ich, eher Musik, dass ich das in Musik finden kann. Und ich glaube, dass ich je nachdem bei bestimmten Liedern oder bestimmter Art von Musik auch sehr, sehr tief Dinge empfinden kann. Ich weiß es nicht. Sind das Leute jetzt, sind das jetzt Kunststudenten oder so oder Professoren, die da eben Ahnung haben und die sich...
Ich glaube, die können das nicht mehr sehen.
Die können das nicht mehr sehen?
Ich glaube, die können das analysieren.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die das... Also ich hoffe es für sie, aber ich fürchte, dass viele das nicht mehr wahrnehmen können. Das, was dahinter liegt.
Ja, aber was macht das? Was,
ich weiß nicht, das Licht, es muss ja eben auch nicht, es muss ja kein Bild sein. Es kann ja, wie gesagt, ein Gebäude sein oder ein Lied oder es kann auch eine Person oder eine Gemeinde oder irgendwas sein oder keine Ahnung. Also ich glaube zum Beispiel, dass viele Leute, egal ob sie jetzt glauben oder nicht, in dem, was die Mutter Teresa, mit ihr das Beispiel nimmt, gemacht hat und gesagt hat, dahinter eine gewisse Schönheit entdecken. Hm. Ganz unabhängig davon, ob sie jetzt Gott toll finden oder nicht, sondern einfach das Werk dieser Frau und die Art, wie sie es gemacht hat, obwohl sie jetzt äußerlich vielleicht nicht die attraktivste Frau ist und so. Und auch das, wo sie da gearbeitet hat und jetzt nicht anziehend wirkt, wenn man drauf guckt und so. Aber trotzdem fasziniert das Leute und die entdecken dahinter etwas Schönes, weil das Motiv und so weiter von dem, was da passiert ist und die ganze Hilfe und die Wiederherstellung und was auch immer da alles in dieser Arbeit passiert ist, Leute anspricht und mit was verbindet, was größer und eben schöner ist als das, was sie sonst kennen. Also fühle ich genauso zu schöner erzählen wie ein Lied.
Ja. Ich finde das spannend, dass dieser Schönheitsaspekt, der geht auch über die christliche Religion hinaus.
Ja.
Also ich habe mich mit Leuten unterhalten, die nicht mehr glauben zum Teil oder habe es auch von Leuten gelesen, die noch nie geglaubt haben, die gesagt haben, also mit Gott und Christsein kann ich echt nichts anfangen, aber die mögen diesen Begriff Spiritualität. Das sind, glaube ich, diese Momente, wo man erfüllt oder überwältigt ist von Schönheit. Wo man sagt, also das ist so stark. Da kommt man dieses Ehrgefühl und so. Vielleicht kann man das nicht mit einer Gottheit verbinden oder mit Gott. Das ist real für viele Menschen.
Ja. Ja, und wenn das für Gott wichtig ist, in irgendeiner Form, dass wir quasi das empfinden können, dann können das ja natürlich alle. Und dann, warum sollen die das? Also klar.
Ich mag auch diese Idee, dass Schönheit ist ja ein sehr, sehr gutes Argument, würde ich nicht sagen, aber es ist ein toller Grund, um sich eben mit Glauben auseinanderzusetzen. So, viel, viel besser als irgendwelche Argumente oder irgendwelche philosophischen Gedankengänge oder was weiß ich, wenn man sagen kann, oder wenn man die Tür aufmachen kann zu einem Erleben von Schönheit. Das ist also die Faszination. Ich glaube, das ist das, was Menschen, also für mich ist das ein sehr, sehr guter Grund zu sagen, das ist, warum ich Christ sein will.
Und ich glaube auch, dass das was ist, weswegen der aktuelle Papst so beliebt ist.
Ja.
Weil der, also man kann das mit authentisch und bla, man kann da ganz viele Sachen für finden, was der irgendwie ist, aber ich glaube, dass das auch da so ist, dass die Leute wahrnehmen, dass da hinten dran noch ganz viel ist, was wirklich gut und toll und schön ist und was ihnen auch persönlich weiterhilft, wenn sie dem zuhören.
Ja.
Und so.
Ich finde das spannend, der Sigi Zimmer, der hat, du kennst ihn auch, ne?
Mhm.
Der hat einen Artikel geschrieben. Das ist das erste, was ich von ihm jemals in der Hand hatte. Und da hat er gesagt, eben diese Idee von Faszination, von Dingen, die uns zum Staunen bringen, die wir interessant finden, dass das die Urerfahrung von Religion ist, und dass man das in der Religionswissenschaft eben heilig nennt. Ja. Also wenn man sagt, Gott ist heilig, dann meint das genau das, Gott ist schön. Und dieses Schöne hat eine Anziehungskraft. Und das ist das, was
Ja, wie cool ist das denn zu sagen, ich habe einen Gott, von dem kann ich fasziniert sein?
Ja.
Das ist doch der Hammer.
Ja, und auch andersrum, ne, zu sagen, wenn es irgendwo etwas gibt, was faszinierend ist, dann ist da irgendwo eine Verbindung zu Gott, oder dann ist das eine Erfahrung mit Gott.
Das sind eigentlich so schöne Gedanken. Es ist irgendwie so schade, dass Christentum es ganz gut schafft, diese Faszination immer oft auch zu töten. So, ne? Und dieser Aspekt der Schönheit, habe ich das Gefühl, ist oft etwas, wo gar nicht so drüber geredet wird. Und das finde ich sehr schade.
Ja, aber es kommt wieder, finde ich.
Ich hoffe, also ich fände das sehr wünschenswert.
Ja. Ich glaube schon. Also das ist eine Sache, die ich so in der Entwicklung der größeren Mainstream-Christenheit schon meine wahrnehmen zu können. Also wenn Menschen jetzt zum Glauben eingeladen werden, dann glaube ich durch Erfahrungen, durch Dinge, die das Gefühl ansprechen, und Dinge, die die Schönheit in die Welt bringen, also Einsatz für soziale Gerechtigkeit und so weiter, das sind, glaube ich, mehr die Verbindungspunkte und weniger die rechthaberische Debatte, sage ich mal. Also das finde ich, das schon eine gute Sache. Es kommt wieder. Ha! Hey, das waren coole Gedanken. Also,
finde ich auch.
Coole Stichworte. Sehr gut. Sehr schick.
Wir brauchen doch so ein Zeichen, nicht nur so der Blick, sondern irgendein Zeichen, was die anderen nicht sehen, was sagt. Safira, wir sind jetzt fertig, du darfst Tschüss sagen.
Wir sind jetzt fix und fertig.
So, okay. Um meine Rolle nochmal zu definieren. Ich sag Hallo und Tschüss.
Genau.
Nee, das war ein sehr schöner Podcast. Hat Spaß gemacht. Neue Ideen für neue Dinge. Also Craxit, wenn ihr euch gerne beteiligen möchtet. Und wenn ihr vielleicht eine Idee habt, welche Parabel ihr gerne hättet, die wir besprechen sollen, dann schreibt doch bitte dem Jason, nicht mir, weil ich es vergesse. Aber das wäre cool, weil ich nämlich auch ganz heiß auf Parabeln bin. Finde ich gut. Danke, Heiko, dass wir hier bei dir einfallen durften.
Genau, und bevor du dann in eine andere Stadt ziehst,
jawohl,
hoffen wir, dass wir dich nochmal kriegen.
Ja, schauen wir mal.
Yes! So. Na dann, auf bald!
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.